Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, auch und selbstverständlich an diesem Dienstag, dem 6. Januar 2026. Für alle, die erst etwas später in ihr Daily-Jahr eingestiegen sind, ich wünsche Ihnen von Herzen ein gutes, ein friedliches und auch ein von Glück und Gesundheit erfülltes neues Jahr. Es ist ja losgegangen, zappenduster in der Schweiz mit dieser Brandkatastrophe, aber auch sehr turbulent und kriegerisch auf der internationalen Bühne. Und das beschäftigt natürlich auch die deutschen Medien. Ich habe mir da die Schlagzeilen heute Morgen etwas rausgesucht und ich habe mich in diesem Zusammenhang auch aus erster Hand informieren wollen, und zwar in Budapest. Das erklärt etwas den ungewöhnlichen Hintergrund dieser Sendung. Ich bin jetzt nämlich in den Universitätsgebäuden des MCC, des Matthias Corvinus Kollegiums. Das ist eine sehr interessante Bildungsinstitution in Ungarn, die auch einen Medienbetrieb unterhält. Der Chef heißt Zoltán Szalai. Ihnen vielleicht bekannt, ich habe ihn auch schon in der Sendung gehabt, wir haben zum Teil selber Standortbestimmungen etwas zur internationalen oder europäischen Lage vorgenommen. Ich habe auch in seinen Medienprogrammen mich jetzt gerade geäußert, etwas zu meinen Eindrücken hier in Ungarn. Denn in Ungarn hat gestern stattgefunden in Budapest eine sehr interessante Medienkonferenz des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Jedes Jahr macht er diese Standortbestimmung vor den internationalen Medien. Diesmal die Aufmerksamkeit riesig groß. Ich habe eine kleine Sondersendung gemacht, noch aus dem entsprechenden Medienkonferenzstudio. Sehr viele internationale Medien, bis auf den letzten Stuhl alles besetzt, und an den Wänden standen sie noch über zwei oder rund zweieinhalb Stunden lang Rede, Antwort, am Anfang kurzes Referat. Natürlich die großen Themen, Krieg in der Ukraine, jetzt dieser amerikanische Überfall auf Venezuela. Wohin driftet die Europäische Union? Hat sie den Puls der Zeit gefühlt? Was ist die Richtung und was wird Viktor Orbán, wie wird er sein Land positionieren in dieser sehr gefährlichen, kollisionsanfälligen Welt der großen Mächte, der Rivalen, die da um ihre Reviere streiten. Brisanz noch zusätzlich erhöht für den ungarischen Premier aufgrund der im April bevorstehenden Wahlen. Einmal mehr im Medienmainstream werden beide Daumen gedrückt, dass es Orbán diesmal nicht schaffen sollte. Die Journalisten schreiben sich ja geradezu die Finger wund, um Viktor Orbán sozusagen verbal aus dem Amt zu kegeln. Und immer wieder, vor jeder Wahl, wird ihm ja eigentlich eine katastrophale Niederlage vorausgesagt. Diesmal aber habe sich die Opposition in einer Art und Weise zusammengeballt. Da habe also der angebliche Autokrat da im Osten Mitteleuropas, aus ungarischer Sicht Mitteleuropas, habe er da nichts mehr zu melden. Das haben wir 2022 gehört. Dann haben sie trotzdem eine Zweidrittelmehrheit eingefahren, obwohl auch Stimmenverluste. Das heißt eben, Ungarn ist ein pluralistisches, ein demokratisches Land. Und jetzt heißt der neue Hoffnungsträger Peter Magyar oder Peter Magyar. Bitte behaften Sie mich da nicht auf die Aussprache. Ich habe ja schon Mühe mit dem Hochdeutschen. Des Ungarischen bin ich gar nicht mächtig. Und dieser Peter Magyar, also bleiben wir bei dieser etwas schweizerdeutschen Aussprache, das ist ein früherer Kollege von Orbán aus der Fidesz-Partei, offenbar ein guter Rhetoriker, aber auch ein sehr flexibler und wendiger Politiker, der seine Facebook- und Instagram-Profile immer wieder nach den neuesten Moden ausbaut. Er ist ganz klar der Favorit der Europäischen Union. Er ist der Mann, der von Frau von der Leyen, von Brüssel gepusht wird, der sozusagen als Sendbote der Zivilisation, des Rechtsstaats und all dessen, was gut, erfreulich, schön und wahr ist, verkauft. macht. Und Viktor Orban in dieser Optik ist natürlich der Finsterling, der da mit dunklen Mächten im Bunde steht, zum einen mit Moskau, dann natürlich ganz schlimm mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Er ist konservativ, das ist ja sowieso ein Schwerverbrechen, ein Kapitalverbrechen im medialen Mainstream. Sie kennen all diese Litaneien und diese Verunglimpfungsarien. Das ist die Situation, und die Umfragen, wie auch immer sie zustande kommen, sagen dem Peter Magyar ein sehr gutes Resultat voraus, und das hat natürlich auch etwas das Interesse stimuliert. Viele Journalisten sind Orban-Kritiker und sie wollen dann sehen, sie wollen wahrnehmen, ja, merkt man ihm an etwas, ist er schon angezählt, zittert er, ist er nervös. Nun, was sind da meine Eindrücke? Ist eben auch interessant, etwas vielleicht für das nicht-ungarische Publikum, denn für mich ist Viktor Orban, ich kenne ihn jetzt auch schon 13, 14 Jahre, habe ich da zum ersten Mal interviewt, er ist einfach ein interessanter Politiker, und er ist einer, dem der Erfolg auch recht gibt. Und die Behauptung, Ungarn sei eine Autokratie, das ist für mich eine nicht durch die Wirklichkeit gedeckte Optik. Ich blicke auch nicht in alle Geländekammern hinein. Und ich würde für keinen Politiker absolut die Hand ins Feuer legen. Aber ich habe ein Grundvertrauen in die Ungarn, übrigens in jedes Land, in die Kulturen dieser Länder, dass sie, wenn es so langjährige Politiker gibt, dass die dann doch eben eine Legitimation haben, weil sie überzeugen in den Augen ihrer Wähler. Das sind natürlich auch andere Kulturen, die darfst du nicht einfach nur mit der Brille, die du da gewohnt bist, aus deinem minimalen Schrebergarten heraus anwenden. So funktioniert das nicht. Und Viktor Orban ist einfach in dieser ganzen Zeit, seit ich ihn beobachte, zu einem Staatsmann von herausragendem Format in Europa gereift. Und anstatt das einmal zur Kenntnis zu nehmen, putzen sich die Medien eigentlich laufend an ihm die Schuhe ab mit immer abstruseren Vorwürfen und immer abstruseren Anwürfen. Sein Auftritt vor den Medien, eindrücklich, souverän, auch humorvoll, ernsthaft, der Situation angemessen. Er ist ja auch ein Meister etwas der ironischen Sprache und der verbalen Virtuosität, vor allem auch im Platzieren von so kleinen Stichen, oder wenn er angegriffen wird, kann er sich jeweils, zumindest so wie ich das den Übersetzungen entnehmen kann, sehr elegant verteidigen. Und das hat er auch gemacht. Einige sehr, sehr kritische Fragen, dann andere, die etwas ergebnisoffen sind. Was ist die Storyline von Viktor Orban? Wie ordnet er dieses Tohuwabohu der Geopolitik ein, jetzt mit diesen jüngsten Entwicklungen und Verwerfungen in Venezuela? Der Ukraine-Krieg, der tobt ja auch noch, und die Europäer irgendwo verkrampft, also die EU-Europäer da in Brüssel, verkrampft in der Wagenburg, haben die Bajonette aufgepflanzt, schießen Sanktionen ab gegen alles, was nicht da in der Marschkolonne sich einreiht, was nicht die gleiche Meinung hat. Also man ist da tatsächlich etwas im Kriegsmodus. Und Viktor Orban, seine wichtigste Botschaft jetzt innenpolitisch war, wer mich wählt, wählt den Frieden. Und wer den anderen wählt den Krieg und er wählt die Rezession und er wählt die Europäische Union. Also er macht hier einen Richtungswahlkampf mit den Themen Krieg, Frieden, Wirtschaft, Wohlstand und Europäische Union. Und er sieht sich da als Vorkämpfer der nationalen Interessen gegenüber seinem von Brüssel gepushten Gegenkandidaten. Das ist so etwas die innenpolitische Situation. Blick auf die Weltbühne, da seine wesentlichen Aussagen. Ich habe es in der Schweizer Ausgabe schon dargelegt. Er spricht, ohne das Wort zu verwenden, von einer Zeitenwende, vom Ende einer Ära. Die liberale Weltordnung, die sei vorbei, der ja, westlich-amerikanisch gemachten Regeln, die würden nicht mehr akzeptiert werden. Von allem, man hat es gesehen in der Ukraine, die Russen haben gesagt, nein, ihr wendet das Völkerrecht gegen uns an. Die Russen sehen sich überhaupt nicht da als Brecher des Völkerrechts. Sie sagen, nein, wir helfen da den unterdrückten Ostukrainern, den russischsprachigen Minderheiten, die wollen sich national unabhängig machen, wie die Kosovaren damals. Und wir, gemäß UNO-Artikel sowieso, haben da eine Beistandsmöglichkeit und vielleicht sogar eine Beistandspflicht. Das ist eine Ungeheuerlichkeit der russischen Seite, einen Bruch des Völkerrechts vorzuwerfen. Die westlichen Kommentatoren sehen es natürlich ganz anders und sagen, das ist der absolute Bruch des Völkerrechts. Und jetzt kommt noch Donald Trump, der ebenfalls völkerrechtswidrig in Venezuela einmarschieren lässt. Und in dieser Verwirrlichkeit, wo soll man sich jetzt da noch orientieren? Viktor Orban sagt, Das Zeitalter der liberalen Regeln, der unilateralen Regeln, der westlichen Regeln ist vorbei. Jetzt ist das Zeitalter der Nationen und der nationalen Interessen. Und das ist nicht ein Werbespot, das war nicht eine Rechtfertigung, sondern einfach eine Beschreibung des Ist-Zustandes. Und das ist ja auch eine historische Realität. Große Mächte halten sich immer so lange ans Völkerrecht, wie es ihnen nützt, wie es ihnen dient. Und das Völkerrecht ist immer Ausdruck der Machtverhältnisse. Oder wie es der schweizerische Literaturnobelpreisträger Karl Spitterl mal ausgedrückt hat, das Völkerrecht ist sozusagen immer die Besiegelung, oder man könnte vielleicht auch sagen, der Zuckerguss über den gewaltsam herbeigeführten Zuständen, letztlich gewaltsam kriegerisch herbeigeführten Zuständen. Man sagt dann immer, das Völkerrecht ist unantastbar, bis es von einem mächtigeren oder mächtigen Akteur wieder verändert wird, und dann wird man das, was dann verändert wurde, wieder mit völkerrechtlichen Besiegelungen veredeln, und dann ist das sozusagen das Völkerrecht. Also das Völkerrecht ist, und das ist mir wichtig zu sagen, ist ein Ideal, das ist auch etwas, woran man festhalten muss, erstrebenswert, dass eben im Dschungel doch irgendwelche Regeln gelten, dann versucht man sich an die zu halten, das hat eine zivilisierende Wirkung, aber im Konfliktfall ist das eben nicht die entscheidende Größe, das sehen wir jetzt. Und die Russen haben das Völkerrecht verletzt durch ihren Angriff auf die Ukraine, weil sie ihre nationalen Interessen bedroht sehen. Die Amerikaner sehen genauso ihre nationalen Interessen bedroht in Venezuela, weil die Venezolaner gesagt haben, wir verkaufen Öl an Russland und China. Und die Amerikaner, das hat jetzt Trump bekräftigt, betrachten Südamerika als ihre Einflusssphäre. Das ist die Einflusssphäre des Westens. Da wollen sie die Hegemonie haben. Weltweit können sie sie nicht mehr halten, aber in diesem Bereich bekräftigen sie sie, und Trump hat es jetzt auch gesagt, wenn es andere Verwerfungen gibt, werden wir auch dort militärisch intervenieren. Auch das, man kann sagen Raubtier- oder Raubritterpolitik, aber eigentlich ist das die ewige Geopolitik, haben wir immer schon gesehen. Und das, was sich jetzt abzeichnet, aus meiner Optik, hat Orban nicht so stark herausgestrichen, ist, dass eigentlich die Chinesen, die Russen und die Amerikaner jetzt wie die Weltordnung sortieren, ihre Einflusssphären abzirkeln, ihre Machtgebiete hier definieren, vielleicht wie man es nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, Churchill damals mit Stalin und Roosevelt, jetzt sind andere Akteure da. Ich gehe auch davon aus, dass die sich abgesprochen haben, gut möglich, das hat Viktor Orban auch gesagt, dass jetzt dieser Einmarsch in Venezuela weiteres auslösen wird, vielleicht Taiwan, dass die Chinesen da jetzt entsprechend arrondieren, und für Russland, das zeichnet sich ja schon ab, dass man den Versuch aufgibt von Seiten der NATO, die Ukraine aus der Einflusssphäre Russland herauszubrechen. Auch nicht aus Nächstenliebe und Wohltätigkeit, sondern weil die Amerikaner sagen, es ist nicht in unserem Interesse. Wir werden keinen Krieg, keinen Weltkrieg wagen gegen Russland wegen der Ukraine. Und je mehr wir Krieg machen gegen Russland, desto näher rücken die an China. Das ist nicht in unserem Interesse. Also man tut gut daran, und das war das Plädoyer von Viktor Orban, sich an diesen nationalen Interessen zu orientieren. Das heißt, man muss auf Sicherheit setzen. Die Sicherheit wird als Thema sehr, sehr wichtig in den nächsten Jahren. Die Energiesicherheit, das sehen wir jetzt bei den Amerikanern, die einen tiefen Ölpreis, einen tiefen Energiepreis wollen. Darum haben sie jetzt dann mit Venezuela zusammen mutmaßlich über 50% der weltweiten Erdölreserve. Das sind schon gigantische Reservoire, die natürlich immer mit Blick auf den Konfliktfall jetzt in der eigenen Hemisphäre gehortet werden, um die eigene Stellung hier zu festigen. Das wird auch wieder Antworten auslösen und so weiter. Also das ist die Situation. Und Viktor Orban hat gesagt, als kleines Land können wir nicht unsere Interessen überall so bekräftigen militärisch. Das heißt, wir müssen mit allen Großen gut auskommen. Darum führe ich Gespräche mit Russland, darum führe ich Gespräche mit China, darum führe ich Gespräche mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Also zum Überleben müssen sie auch ihre eigenen nationalen Interessen im Blick haben. Sie dürfen nicht der Illusion eines Völkerrechts anhängen, dass sie im Notfall nicht schützen wird. Das ist übrigens auch eine ungarische Erfahrung, dass das Völkerrecht in Gestalt des EU-Rechts immer wieder als Waffe eingesetzt wird, auch gegen Ungarn. Das ist übrigens auch die Wahrnehmung der Russen, die sagen, das, was ihr als Völkerrecht bezeichnet im Westen, das sind einfach die Regeln der westlichen Hegemonie. Das sind die Regeln, die ihr gemacht habt und uns zum Teil aufoktroyiert habt. Und jetzt interpretiert ihr auch die noch so doppelmoralisch, dass was für uns gilt, gilt für euch nicht. Und diese ganze Heuchelei ums Völkerrecht, die stürzt jetzt natürlich zusammen, das bricht zusammen. Aber noch einmal, Das heißt nicht, dass wir die UNO aufgeben müssen oder den Versuch, eben diese Raubtierverhältnisse irgendwo rechtlich zu regeln. Aber ich warne hier, und vermutlich würde das Viktor Orban auch tun, ich warne hier vor Illusionen im Zusammenhang mit diesem Thema. Dann das Zweite, was jetzt für ein internationales, auch deutsches Publikum wichtig ist, also eine niederschmetternde Interpretation der Europäischen Union durch Viktor Orban. Also für ihn ist die EU auf einem Kriegspfad. Er sagt, die EU will in den Krieg ziehen. Wer die EU wählt, wählt Krieg. Das sagt er natürlich auch, das überspitzt er natürlich vor dem Hintergrund seines Wahlkampfs. Er hat ein Interesse, sich als Friedensministerpräsidenten darzustellen gegenüber seinem EU-Liebling, der da als Gegenkandidat antritt. Ich persönlich glaube nicht, dass die EU überhaupt in der Lage ist, einen solchen Krieg zu führen. Ich glaube, da ist sehr viel Rhetorik, sehr viel Inszenierung dabei und sehr viel reale Machtmöglichkeit. Zum Glück. Wäre ja schlimm, wenn es anders wäre. Aber ich will es auch nicht verharmlosen. Es ist eine Tatsache, dass die EU sehr autoritär auftritt, sehr kriegerisch auftritt. Wir haben über die Zensurgesetze gesprochen, wir haben über die Sanktionen gesprochen. Wer nicht fugenlos sich einreiht in die Marschkolonnen gegen Moskau, wer eine andere Meinung hat, der läuft Gefahr, auf die Sanktionen, auf die Liste zu kommen. Und auch typisch, oder, wenn eine Partei sich im Kriegsmodus wähnt, dann ist sie nicht mehr in der Lage, andere Meinungen zu akzeptieren. Also wenn man dann etwas ausgewogener redet, wenn man sagt, ja gut, ich schaue mir mal an und höre mir an, was die Ukrainer sagen, ich höre mir aber auch an, was die Russen sagen, ich präsentiere das, dann ist das natürlich in den Augen der Kriegspartei. Die EU ist ein absoluter Affront, ein Angriff, weil sie wollen, dass du ihre Propaganda eins zu eins übernimmst. Und weil sie eine Kriegspartei sind, stecken sie natürlich schultertief, vielleicht bis über den Scheitel, in der eigenen Propaganda drin. Und der Fall Jacques Beau ist ja Ausdruck dieser kriegerischen Verhärtung, die hier eben auch Viktor Orban anspricht, in drastischen, augenöffnenden Worten. Und ich würde sagen, ja, im Zweifelsfall lieber vorsichtig sein, also lieber dieser ungarisch-orbanischen Interpretation folgen, denn wir haben in der europäischen Geschichte schon oft erlebt, dass eben europäische Staaten schlafwandelnd in gewaltige Kriege hineinmarschiert sind. Und es ist überhaupt nicht gesagt, dass das auch heute nicht der Fall sein könnte, vor allem wenn man da hört, was in bestimmten Quartieren gesagt wird. Speziell kritisiert hat Viktor Orban den Manfred Weber, den deutschen CSU-Politiker, der ja auf der europäischen Bühne da in der Volkspartei, glaube ich in der EVP, eine wichtige Rolle spielt. Also der hat sehr stark Kritisches zu hören bekommen. Was Viktor Orban auch noch sagte, die Frage, wie sich die EU in Zukunft entwickeln werde, ist alles andere als positiv zu bewerten im Moment. Es sieht ziemlich drastisch aus. Er hat dann gesagt, ja, wir haben sehr gute Verhältnisse zu China. China ist kein Systemrivale der Europäischen Union, das sei dummes Geschwätz. Wer das Wort Systemrivale verwende, der benutze einen Begriff, der eigentlich gar keinen Sinn ergebe, weil es gibt keine Rivalität der Systeme, es gibt einfach unterschiedliche Kulturen. Und wenn man sagt, das ist ein Systemrivale, dann sagt man mit dem eigentlich, ich akzeptiere nicht, dass es eine andere Kultur gibt. China ist eine andere Kultur, die werden anders regiert, aber sie wollen nicht uns ihr System aufoktroyieren. Und wir sollten eher darauf achten, dass wir unsere Laden im Griff haben, als dass wir den anderen sagen, was sie zu tun haben. Das sind so etwas die Wahrnehmungen von Viktor Orban. Wir werden dann sehen, wie das in den Medien aufgenommen und dargestellt wird. Wenn ich noch auf die Schlagzeilen abstelle von heute Morgen in Deutschland, ja, ich sehe einfach natürlich diesen Stromausfall, Anschlag auf Berlin, die Verwundbarkeit Deutschlands. Also auch da, es lottert, die Infrastrukturen zerfallen, die Zustände lösen Entsetzen aus. Und in der Schweiz haben wir auch solche Umstände. Ich spreche jetzt einfach mal diesen grässlichen Fall von Grand-Montana an. Mit einem mutmaßlich kriminellen Wirtepaar aus Frankreich, mit einem Wirt lizenziert, müsste ich mal vorstellen, das ist die Schweiz, der schwerst kriminell verurteilt wurde in Frankreich wegen Mitteilnahme am organisierten Verbrechen. Der hat in der Schweiz eine Restaurantlizenz bekommen. Ich habe länger darüber gesprochen, in der Schweizer Ausgabe will mir das hier jetzt ersparen. Adenauer, 150. Geburtstag, ist ein neues Buch herausgekommen, Norbert Frei. Ich habe mir das gekauft, werde das mit Interesse lesen. Ein Politiker, der nach wie vor Ehrfurcht auslöst, der erste Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg, ein ganz schlauer Machtpolitiker, vielleicht auch nicht immer der lupenreine Demokrat, aber einer, der es geschafft hat, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte auf den Weg zu bringen in der Bundesrepublik und dafür zu Recht jetzt auch große Anerkennung in den deutschen Medien erntet. Ja, viele Kommentare beschäftigen sich damit, dass in der EU, auch in Deutschland, jetzt dieser Angriff auf Venezuela zu wenig scharf verurteilt werde durch die Politik, sei doch ein Bruch des Völkerrechts. Ja, und da sieht man jetzt einfach, dass vielleicht die Kommentatoren langsam dahinter kommen, dass das Völkerrecht ja ein schönes Ideal ist, aber eben doch nicht die entscheidende Größe. Und anstatt, das ist jetzt mein Rat, anstatt sich jetzt hier schon wieder moralisch aufzuplustern, dass die Deutschen sich da und die deutschen Kommentatoren und Medien aufspielen zu den Schiedsrichtern des Völkerrechts und den Schiedsrichtern des internationalen Geschehens, könnte man doch vielleicht einmal etwas zurückbuchstabieren, auf dem Teppich, auf dem Boden bleiben und sagen, was können wir eigentlich tun, um dieser, ja, letztlich auch fürchterlichen Tatsache der Unausrottbarkeit von solchen Konflikten irgendwie schlichtend zu helfen. Weil wenn sie dann auch nur als Ankläger und Anprangerer auftreten gegen Russland und jetzt auch noch gegen Amerika, ja, dann verstricken sie sich einfach gutmenschlich in einen Zweifrontenkrieg, den man ja gemäß der deutschen Geschichte oder mit dem man ja gemäß der deutschen Geschichte nicht die wahnsinnig großen Erfolge erzielen kann. Die Monroe-Doktrin Trumps ist ein Thema. Also hier, ich glaube, ich hoffe, immer auch ein bisschen Wunschdenken bei mir dabei, selbstverständlich, Sie kennen das. Ich versuche immer das Positive noch rauszupicken. Hoffen wir, dass jetzt im Sinne Viktor Orbans vielleicht seine Darlegung, der Realismus wieder etwas an Raum gewinnt nach diesen uns überrumpelnden Ereignissen in Venezuela, wo doch die Zuschauer dieser Sendung sind eben nicht so überrumpelt, weil ich ihnen von Anfang an gesagt habe, das ist die klassische Einflusssphärenpolitik. Und jetzt sagt sie auch der Außenminister Marco Rubio, Einflusssphäre und Öl, das sind die Themen, also die harten Themen kehren zurück. Das ganze Woke-Gesäusel da, dieses unsolide Zeug, das bricht zusammen. Klimarettung in 100 Jahren, all diese Wolkenschiebereien. Wir treten wieder ein ins Zeitalter der Realpolitik, der Geopolitik. Das ist nicht ungefährlich. Es gibt viele Konflikte. Aber wenn wir es richtig machen, werden wir auch da keine Probleme haben. Man muss einfach die Wirklichkeit versuchen zu sehen und nicht diese Konstrukte und Fabrikationen, die unser Hirn wie eine Art Fototapete vor die Wirklichkeit schiebt. Erkenne die Wirklichkeit, das bleibt auch in diesem Jahr für uns bei Weltwoche Daily die höchste Verpflichtung. Ganz herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Dienstag. Bleiben wir dran, bleiben wir zuversichtlich, bleiben wir neugierig und bleiben wir schön demütig und bescheiden. Wir sind nicht die Weltschiedsrichter, auch wir nicht, schon gar nicht bei Weltwoche Daily. Bis bald.